Herzlich willkommen zu BayernDoc, dem Podcast des Bayerischen Hausärzteverbandes.
Ein herzliches Grüß Gott. In dieser Ausgabe begrüße ich den eigentlichen Gastgeber der Podcast-Reihe BayernDoc, Dr. Wolfgang Ritter, Landesvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Der Grund für den Seitenwechsel heute, das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und seit dem Bruch der Ampelkoalition gibt es auch in der Gesundheitspolitik zahlreiche Fragezeichen, wie es denn weitergeht. Zeit also Bilanz zu ziehen und in die Zukunft zu blicken. Beginnen wir gleich mit dem aktuellsten Ereignis. Ende November hat der Bundesrat das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz gebilligt. Das ist eines der wenigen Gesetze, das nach dem Bruch der Ampelkoalition noch in Kraft tritt. Welche Auswirkungen hat das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz für die Hausärztinnen und Hausärzte?
Ja, das ist ja ein relativ großes Gesetz, wo einer unserer Hauptkritikpunkte immer war, dass ambulant in diesem Gesetz nicht mitgedacht ist. Warum sagen wir das? Das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz wird ja die stationäre Landschaft radikal verändern, bedeutet ganz viele Behandlungen, die vormals stationär erbracht worden wären, sollen ja ambulantisiert werden. Bedeutet, wir werden einen sehr viel höheren Anteil an ambulanten notwendigen Eingriffen bekommen, die auch im ambulanten Bereich versorgt werden müssen, für den es aber im Rahmen des Gesetzes überhaupt keine Idee gab, auch keine Finanzierung etc. Und den zweiten großen Kritikpunkt, den wir hatten, in diesem Gesetz gibt es einen sogenannten Paragraph 116, wo plötzlich die Krankenhäuser, wenn nur ein freier hausärztlicher Sitz in der Versorgung ist, bei der KV beantragen können, dass sie die Zuständigkeit für die hausärztliche Versorgung bekommen. Heißt, Krankenhäuser können plötzlich kleinen Jungassistenten in die Ambulanzen setzen und dort anfangen, hausärztliche Versorgung zu übernehmen. Was total konterkariert und die Politik versteht einfach nicht, was unser Beruf bedeutet. Also wir sind keine Notfallmediziner, die nur Husten, Schnupfen oder sonstige Sachen behandeln, sondern Großteil unserer Arbeit besteht ja darin, dass wir sehr kranke Menschen über Jahre, Jahrzehnte kontinuierlich behandeln und das kannst du in der Notaufnahme überhaupt nicht leisten. Und der dritte Punkt, was uns noch massiv umtreibt, ist die Krankenhäuser. Da werden ja die Gehälter praktisch querfinanziert vom Staat. Bedeutet, wir kriegen dann Strukturen, die dann sogenannte Ambulatorien sind, die dann Hausarzt spielen. Und gleichzeitig durch die Querfinanzierung können die anderen Gehälter für uns das Personal aufrufen. Das heißt, gerade in den Mittelbereichen, wo die Hausärzteversorgung zunehmend unter Druck gerät, kriegen wir dann plötzlich von ehemaligen Krankenhäusern auch noch eine Konkurrenz. Im Sinne von, dass die uns dann auch die letzten Fachkräfte, die vorhanden sind, abziehen, bedeutet, es wird einfach die ambulante Hausärzteversorgung nochmals mehr unter Druck bringen und es beschleunigt nur die Problematik, die wir im Augenblick haben.
Also anders als der Name Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz ist es erstens keine Verbesserung und zweitens bezieht es sich nicht nur auf Krankenhäuser. Voraussichtlich am 23. Februar 2025 sollen ja die vorgezogenen Neuwahlen zum Bundestag stattfinden. Sehen Sie eine Chance, dass in der neuen Legislatur die Passagen im Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, die die ambulante hausärztliche Versorgung gefährden, dann wieder gestrichen und geändert werden?
Also man muss natürlich sehen, was dann für eine Regierung wieder an die Macht kommt. Letztendlich ist es so, dass es wahrscheinlich eine unionsgeführte Regierung wird. Und die Union hat ja schon angekündigt, dass es dieses Gesetz nochmal anpacken möchte. Ich befürchte nur, da sind halt diese Themen drin, was bis jetzt ja auch immer kommuniziert wurde. Also die Länder möchten mehr Gestaltungsfreiheit im Sinne, welche Krankenhäuser geschlossen werden, welche an der Versorgung bleiben, aber ich habe noch nicht gehört, dass die Union auch in ihrem Wording den ambulanten hausärztlichen Bereich hier auf dem Schirm hatte. Wir haben es zwar sehr häufig schon angesprochen, auch bei uns im Bayerischen Gesundheitsministerium etc. Eigentlich müsste ja dieser Paragraph 116 so angepasst werden, dass diese Ermächtigungen befristet sind und sich nur um Versorgungsbedarf richten und nicht einfach erteilt werden, so wie sie wollen.
Nicht mehr umgesetzt wird ja das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, mit dem Gesundheitsminister Professor Karl Lauterbach nach eigener Aussage die Allgemeinmedizin hatte stärken wollen. Wie groß ist der Schaden für die Hausärztinnen und Hausärzte?
Nun, es ist einfach wirklich eine verpasste Chance. Dieses Thema, dass die hausärztlichen Praxen zunehmend unter Druck sind, das ist nicht nur jetzt eine Lobby-Kommunikation von uns, sondern das ist tagtäglich wirklich in den Praxen so. Und das merken die Patienten und Patienten, das merken die Bürgermeister, das merken die Kommunalpolitiker. Allein die Politik hat es noch nicht verstanden, was das für die Versorgung bedeutet. Oder wenn sie es verstanden hat, setzt sie einfach auf das falsche Pferd. Denn wir haben eine sehr gute flächendeckende wohnortnahe Versorgung mit Praxen von niedrigsten Ärztinnen und Ärzten. Und die müsste man stärken. Das heißt, die Politik müsste doch in die Richtung gehen, dass man sagt, das bestehende System, was unter Druck ist, muss man massiv fördern. So wie es einen Transformationsfonds im stationären Bereich gibt, so müsste es doch auch Geld für den ambulanten Bereich geben. Und was macht die Politik? Sie macht genau das Gegenteil. Die Krankenkassen finanzieren uns im Bereich über den Gesundheitsfonds und der soll über die stationäre Transformation nochmals mit 50 Milliarden Euro geplündert werden. Wir haben einen großen Teil der fachfremden Leistungen, die aus dem Gesundheitsfonds rausgenommen werden. Das heißt, die Politik macht genau das Gegenteil. Sie nimmt uns Geld weg und das fehlt eben als Gestaltungsspielraum in den Vertragsverhandlungen mit den Krankenkassen.
Ja, sehr schade, dass diese Argumente bis jetzt nicht Niederschlag gefunden haben in einem Gesetz. Auf der Delegiertenversammlung des Bayerischen Hausärzteverbandes Ende November in Nürnberg haben sich ja Bayerns Hausärztinnen und Hausärzte kritisch mit der aktuellen Gesundheitspolitik auseinandergesetzt, und zwar sehr im Detail. Gehen wir mal die einzelnen Punkte durch. Stichwort Gebührenordnung für Ärzte. Was muss sich da ändern?
Nun, wir haben eine Gebührenordnung, die mittlerweile seit 30 Jahren praktisch besteht. Und letztendlich ist ja vom Mechanismus so, dass der Bundesgesundheitsminister die neue Gebührenordnung für die Privatpatienten in Kraft setzen kann. Er braucht eben einen geeinigten Beschluss des Deutschen Ärztetages. Auf den wartet er und dann würde die neue Gebührenordnung in Kraft gesetzt werden können. Die Vorlage, die jetzt auf dem Tisch liegt seit einigen Wochen, bedeutet für den hausärztlichen Bereich tatsächlich mal eine deutliche Anpassung nach oben, bedeutet so diese sprechenden Medizinkomponenten, die hausärztlichen Betreuungskomponenten werden deutlich hochgefahren, wohingegen die technischen Leistungen etwas abgestaffelt werden. Das bedeutet aber, dass der hausärztliche Bereich, der eben seit Jahrzehnten mit dieser vollkommen insuffizienten Gebührenordnung zurechtkommen musste, wäre jetzt endlich mal in einem Bereich, wo man sagt, diese Anpassungen sind längst überfällig. Und wir rufen alle Ärzte und Ärzte auf, vor allen Dingen auch die gebietsärztlichen Gruppen, dass sie bitte aufhören, diese Gebührenordnungsumsetzung zu blockieren, weil das führt dazu, dass weiterhin der ambulante Bereich weiterhin massiv im Honorardruck gerät.
Gut gemeint heißt nicht immer automatisch auch gut gemacht. Das zweite Stichwort ist das Termin-, Service- und Versorgungsgesetz. Wo hakt es da im Detail?
Nun, der Gesetzgeber wollte ja mit der Änderung des TSVGs schaffen, dass dieses Thema Patienten bekommen in dringenden Gesundheitsbelangen einen schnellen Termin. Da geht es ja vor allen Dingen um die gebietsfachärztlichen Termine, weil die hausärztliche Ebene ist ja immer niederschwellig für die Patienten zu erreichen. Und hat eben diesen sogenannten Hausarztvermittlungsfall ins Leben gerufen. Nur leider hat dieses neue Konstrukt, treibt totale Blüten in der Versorgung. Was bedeutet das? Die Gebietsfachärzte kriegen für einen Hausarztvermittlungsfall explizitäres Geld, also nicht gedeckeltes Geld wie der Rest ihrer Honorare. Und zusätzlich zum höheren Aufschlag bedeutet, das ist sehr lukrativ für die Gebietsfachärzte. Jetzt, wenn man sagt, okay, so wie wir es früher auch gemacht haben, wir haben in der ambulanten hausärztlichen Versorgung einen Patienten, der einen dringenden Beratungsanlass hat, wo ich sage, ich brauche jetzt da einen Gebietsfacharzt, dann greife ich zum Telefonhörer und vermittle den Patienten zum Beispiel Kardiologen, wohin auch immer. Und dann hat es immer gut funktioniert. Jetzt ist es so, dass prinzipiell dieses System immer noch funktionieren würde normalerweise. Es ist aber so, dass die Gebietsfachärzte eben aufgrund dessen, dass sie so viel Honorar jetzt für diese Patienten bekommen, nicht nur, wie es normalerweise in der Versorgung ist, dass vielleicht zwischen 0,5 und 1% der Fälle in der hausärztlichen Praxis wirklich dringende Fälle sind, sondern sie wollen jetzt in die Richtung 20% aller Fälle zu Hausarztvermittlungsfällen machen. Bedeutet, ich erzähle mal ein Beispiel aus der normalen Versorgung. Also ich habe einen Patienten zum Beispiel, der braucht ganz normal eine Darmkrebsvorsorge, regelhaft ohne besondere Sachen. Das heißt, den habe ich früher eine Überweisung in die Hand gedrückt, gesagt, geh zum Gastroenterologen, macht er einen Termin für eine Darmspiegelung aus. Jetzt ist es so, dass der Patient erstmals schon einen sehr schwierigen Termin bekommt. Da kommen wir gleich vielleicht noch drauf, was das eben nämlich in der Versorgung gemacht hat. Und wenn er jetzt von mir aus in 3 Monaten einen Termin für eine Darmspülung hat, dann wird er von den Praxen kontaktiert, 3 Tage vor dem Eingriff, und wird gesagt, jetzt gehst du nochmal zum Hausarzt und machst bitte eine Hausarztvermittlungsfallüberweisung daraus, und nur dann kriegst du den Termin, sonst können wir dich nicht dran nehmen. Also abgesehen davon, dass dieser Hausarztvermittlungsfall wirklich missbraucht wird in der Versorgung, ist es auch so, dass das natürlich wieder in der hausärztlichen Praxis aufschlägt. Denn was passiert denn? Der Patient kommt wieder zu uns, er sagt, er braucht unbedingt eine dringende Überweisung. Wir sagen, es gibt aber keine Indikationen dazu. Dazu gibt es also eine ellenlange Diskussion mit dem Patienten, der natürlich total unter Druck steht, weil er kriegt schon seine Untersuchung nicht. Und Sie können sich vorstellen, das macht also wahnsinnig viel Unruhe in der hausärztlichen Praxis. Und wir fühlen uns von den Fachärzten da ein bisschen missbraucht, dass wir letztendlich ihnen ihre Termine füllen sollen und unnötige Kontakte mit den Patienten und Patienten haben. Und was das eben, was ich vorhin angesprochen, wirklich in der Versorgung macht, ist, dass wir mittlerweile sehen, dass wir in der Versorgung die Patienten kaum noch überhaupt in irgendeine Fachrichtung mit einer Überweisung unterbringen, in einem zeitnahen Termin. Also früher war das nur Spezialfachrichtungen, vielleicht schwierig wie Rheumatologie oder Endokrinologie, aber du kriegst jetzt auch für normalen Patienten, wo du sagst, der braucht jetzt eine Kontrolle, die jetzt nicht lebensbedrohlich dringend ist, aber die halt irgendwann sein muss, die halt früher von mir sind 4-6 Wochen dann war, kriegen die Patienten jetzt praktisch in keiner Fachrichtung mehr einen Termin. Bedeutet, die Patienten sind dann wieder bei uns, sind natürlich hilflos, wollen von uns Hilfe, wie sie einen Termin noch bekommen, macht für uns wahnsinnige Zusatzarbeit, und zusätzlich müssen wir natürlich gerade im ländlichen Bereich ganz viele Aufgaben der Gebietsfachärzte übernehmen, weil wir es dann am Ende selber machen müssen, das, was wir können, weil wir da einfach einen Mangel an Versorgung haben.
Also könnte man das als Eigentor bezeichnen von der Politik, was die Versorgung anbelangt?
Also zumindest ist es so das, was der Gesetzgeber damit wollte, nämlich dass die Patienten jetzt mit dringenden Beratungsanlässen schnell einen Termin bekommen, ist komplett absurd, ins Gegenteil gerutscht. Die Patienten kriegen jetzt mit gar nichts mehr einen Termin, also haben ewig lange Wartezeiten. Also die Situation, die man verbessern wollte, ist massiv verschlechtert worden. Und deswegen haben wir auch gefordert, dass diese jetzige Systematik des Hausarztvermittlungsfalls abgeschafft werden muss, weil das stört die Versorgung ungemein.
Wir leben in einer digitalen Welt. Der wichtigste Rohstoff sind Daten, insbesondere Gesundheitsdaten, die einen unendlichen Wert haben. Es gibt ein eigenes Gesetz, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Wo ist hier der Fehler im Detail?
Gut, Fehler werden wir sehen, aber es gibt einen Paragraph 25. Der Gesetzgeber wollte ja tatsächlich, dass die Krankenkassen die Daten, die sie von den Versicherten haben, jetzt deutlich mehr nützen sollen dürfen. Was bedeutet das? Also die Krankenkassen werden jetzt in die Lage versetzt, mit diesen Daten zum Beispiel Patientengruppen zu identifizieren. Und was eben neu ist, die Krankenkassen dürfen die Patienten sogar individuell ansprechen. Das heißt, der Gesetzgeber möchte, dass die Krankenkassen anfangen, die Versorgung mitzusteuern. Und da kann man sagen, das mag ja gerade, wenn es zum Beispiel um Vorsorgesachen gibt und Impfungen und solche Sachen, total sinnvoll sein, wenn die Krankenkassen und dann eben in der Zusammenarbeit mit der ambulanten Versorgungsebene sagen, okay, schaut's her, wir haben jetzt Patienten, die bräuchten zum Beispiel eine Pneumokokkenimpfung, gehen Sie zu Ihrem Hausarzt und lassen sich diese Impfung geben. Also das wäre ja so, dass man sagt, so kann man sich gemeinsam auf den Weg machen. Was man total verhindern muss, ist, dass die Krankenkassen Strukturen aufbauen, die eben parallel zur bestehenden ambulanten Versorgungsebene sind. Mal ein Beispiel, also ich bin eine Krankenkasse, ich identifiziere Patientengruppen, ich spreche diese Gruppen an und steuere die dann zu Ärzten, Ärzten, mit denen ich eine Kooperation habe, die von mir in Unternehmen angestellt sind. Das heißt, ich als Krankenkasse werde ja indirekt dann, neben dem, dass ich letztendlich die Beitragsgelder verwalte, werde ich dann zum Steuerer und werde dann indirekt zum Leistungserbringer, weil ich dann eben mit diesem Unternehmen natürlich auch ganz andere Rahmenbedingungen schaffen kann, welche Leistungen die Patienten dann noch bezahlt werden. Also wir kriegen ein geschlossenes System, wo derjenige, der das Geld verwaltet, auch letztendlich bestimmt, welche Leistungen hinten rauskommen. Und ich glaube, das wollen wir alle nicht.
Das kann man nachvollziehen, wenn man da in diese Details reinschaut. Ein weiteres Thema, was Digitalisierung betrifft, ist die Telematikinfrastruktur und die Anbindung der Krankenhäuser an die Telematikinfrastruktur. Wo haben Sie in Ihrer täglichen Praxis da ein Problem?
Naja, wir haben das Problem, dass das eben gar nicht passiert. Das ist das Problem. Also jetzt haben wir mit ganz viel Geld eine Telematik-Infrastruktur aufgebaut. Man muss sich das vorstellen, das ist wie eine Datenautobahn, die eben ganz sicher ist. Das heißt, da gibt es feste Eingangs- und Ausgangspunkte, wo man eben Gesundheitsdaten zwischen dem Player im System, zwischen Ärzten, Gebietsärzten, Hausärzten, Krankenhäusern etc. Hin und her schicken könnte. Und jetzt ist es so, dass die Krankenhäuser sich aber an diese Telematik-Infrastruktur nicht anschließen. Sie sollen nach Gesetz, aber sie sind eben nicht sanktioniert, wenn sie es nicht machen. Wir können die Krankenhäuser teilweise auch verstehen, weil die Gematik auch im stationären Bereich dieses Thema, wie schließe ich mich an? Also ich brauche für jeden Bereich einen eigenen Connector, jeder Arzt muss einen eigenen Heilberufsausweis haben etc. Das mag sehr aufwendig sein, das können wir schon verstehen. Aber es kann nicht sein, dass es immer noch so ist, wenn ein Patient aus dem Krankenhaus entlassen wird, dass es nicht möglich ist, dass ich digital den Entlassungsbrief eben gleich mitbekomme. Und es gibt viele Krankenhäuser, die machen sich auf diesen Weg, die eine eigene Digitalstrategie machen, die aber mitdenken, dass es zur Telematikinfrastruktur eine Schnittstelle geben muss. Das bedeutet, die bauen von mir aus ein eigenes Digitalsystem, wie eben diese Kommunikation für den stationären Sektor günstiger darzustellen ist. Aber sie haben eben eine Schnittstelle für zu uns, zum KIM-Dienst, also das Kommunikation- und Medizinwesen. Das heißt, wir können dann immer noch diese Daten austauschen. Aber zum Beispiel Unikliniken bauen jetzt komplett eigene Einweiserportale auf, wo ich als Hausarzt mich dann anmelden sollte, um dann in die Kommunikation zu treten. Müssen Sie sich mal vorstellen, was denn der Versorgung gerade in der Großstadt München heißt, wo da 10 Krankenhäuser außenrum sind. Also ich habe wirklich keine Zeit, mich in verschiedene Portale einzulocken und für jedes Krankenhaus einen eigenen Weg zu machen, sondern das muss natürlich, und so ist die Digitalstrategie auch gedacht, es muss natürlich ein einheitlicher Weg sein und nur so wird es in der Praxis funktionieren. Und deswegen fordern wir, dass die Krankenhäuser sich endlich auch an diese Kommunikation im Medizinwesen anschließen müssen.
Aller guten Dinge sind drei, auch beim Digitalen. Im nächsten Jahr, 2025, erwartet uns die elektronische Patientenakte. Fluch oder Segen für die Hausarztpraxen?
Naja, das ist jetzt die Frage. Also wir haben ja auch im Rahmen unserer AG Digitales auf Bundesebene ein Positionspapier erstellt, wie eine elektronische Patientenakte für uns aussehen muss. Also auch da der Hintergrund. Anfangs war das ja so gebaut, als wäre das so eine Art Container, wo man einzelne PDF-Dokumente reinschmeißt. Und das bringt natürlich gar nichts, wenn diese Akte anwächst und da sind 200 Dokumente drin und kein Mensch mehr kann da praktisch in diesem Container finden, den Befund, den er braucht, sondern unsere Forderung war vollkommen klar, da müssen standardisierte Daten rein. Das bedeutet, es sind Daten, die auch über Suchfunktionen mit KI etc. so intelligent hinterlegt sind, dass ich, wenn ich jetzt in der EPA nach dem EKG vor 2 Jahren suche, dass das einfach nur ein kurzer Befehl sein muss und dann habe ich die Daten, dann macht es auch Sinn in der Versorgung. Und der zweite Punkt, der uns Sorgen macht, wir haben die Erfahrung mit dem E-Rezept gemacht, was jetzt gut in der Versorgung funktioniert, aber ich denke an die Kommunikation mit dem Patienten. Jetzt haben wir im November, ich habe immer noch Patienten bei mir in der Sprechstunde sitzen, denen ich standardmäßig erklären muss, was jetzt ein E-Rezept bedeutet, wo das E-Rezept landet, was ihre Krankenkassenkarte in dem System mit zu tun hat etc. Also das ist so viel Beratungsaufwand, die Patienten mitzunehmen, was diese massiven Änderungen im alltäglichen Ablauf für sie bedeutet. Und bei der EPA ist es ja genauso, es ist ja ein wirklicher Paradigmenwechsel, dass standardisierte Gesundheitsdaten...
Das passt ja zum Thema sozusagen, dass man im Hintergrund die Ambulanz
hört. Es brennt überall.
Es brennt überall, ja.
Genau, dass diese Gesundheitsdaten jetzt für die Patienten digital verfügbar sind, da muss man sie auch mitnehmen, sonst werden die wieder bei ihrem Hausarzt, bei ihrer Hausärztin sitzen und fragen, was soll ich tun, soll ich widersprechen etc. Also diese Kommunikation müssen die im Gesetz vorgesehen übernehmen und das sind die Krankenkassen.
Eigentlich wäre das Leben für mich als Patient ganz einfach. Ich gehe zu meiner Hausärztin, zu meinem Hausarzt, lasse mich dort untersuchen, überweisen, was auch immer und der oder die kümmert sich auch um die Prävention. Jetzt gibt es aber Bestrebungen, dass man auch das wieder auslagert, dass man wieder neue Player mit in den Markt bringt, nämlich dass man die Prävention stärkt in den Apotheken. Was halten Sie davon?
Na, die Prävention ist wirklich eine Grundsäule der hausärztlichen Versorgungsebene. Warum? Schauen Sie sich mal an, wir haben Prävention in verschiedenen Stufen, aber in der Primärprävention geht es ja überhaupt, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten. Da geht es um das Thema Bewegung, Ernährung. Wir haben viele Patienten, die übergewichtig sind etc. Wir wissen, dass wir, wenn wir solche Beratungen machen, der Effekt nur wirklich nachhaltig ist, wenn der Patient in der kontinuierlichen Betreuung ist. Wenn ich kann super Programme aufsetzen, den Patienten 6 Wochen lang was erzählen, und wenn man die Follow-up-Studie macht nach 12 Monaten, sieht man, dass alles wieder für die Katze ist, weil der Patient in sein altes Schema verfällt. Wenn man da also jetzt als Politik meint, man tut jetzt Präventionsleistungen auf andere Player verteilen wie Apotheken, wo einfach nur ein kurzer Kontakt mit dem Kunden in der Apotheke ist, ganz abgesehen davon, wie absurd, wie soll denn der wirklich tiefgreifend mit den Kundinnen da in den Kontakt kommen in der Apotheke, also das soll mir auch mal jemand erklären.
Wo 10 Leute dahinter stehen.
Genau, aber es ist einfach so, dass man da eben keine nachhaltige Versorgung, Prävention, Medizin mit den Patienten machen kann, und deswegen ist es nur wieder so eine Augenwischerei der Politik. Sie versucht halt die verschiedenen Player im System, die alle unter Druck stehen, zu befrieden, indem sie jetzt den Apothekern verspricht, sie kriegen jetzt neue Leistungen, die sie abrechnen können. Gleichzeitig nehmen sie aber den hausärztlichen Bereich die Leistungen weg. Aber wie gesagt, mir geht es da weniger um jetzt Mauern aufzubauen, sondern so macht einfach Versorgung keinen Sinn, sondern wir müssten noch genau im Gegenteil darauf schauen, dass die Player im System alle zusammen Hand in Hand den Patienten versorgen unter dem Thema Fachkräftemangel etc. Aber dieses Hand in Hand bedeutet halt, jeder soll das machen, wo seine Stärken sind, und man soll nicht den einen was wegnehmen und den anderen was dahin tun. Das ist also, wie gesagt, nur ein Kartenspielertrick der Politik, um einzelne Bereiche zu befrieden.
Sie haben es schon mehrfach darauf hingewiesen, die Hausarztpraxen stehen ja vor enormen Herausforderungen, die flächendeckende Versorgung in Stadt und Land zu sichern. Jetzt wollen wir nicht nur Kritik üben, sondern auch Lösungen anbieten. Als Landesvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes haben Sie auf der Delegiertenversammlung und auch bei anderen Veranstaltungen immer wieder darauf hingewiesen, dass Bayerns Hausärztinnen und Hausärzte ihre Hausaufgaben bereits gemacht haben. Was versteckt sich dahinter?
Nun, vor allen Dingen, also der große Antrieb kam daraus, weil wir einfach sehen, wenn Politik Versorgung gestaltet, dann macht sie es eben vom grünen Tisch aus und hat keine Ahnung, was die Praxen vor Ort wirklich brauchen. Und die zweite Gefahr ist, Politiker wollen immer schnelle Lösungen, weil sie natürlich den Druck von dem Wahlvolk merken. Und schnelle Lösungen sind leider oftmals so, dass sie eben langfristig nicht nachhalten. Also schnelle Lösungen der Politik im Rahmen der Thematik, dass wir in Bereichen in der ambulanten Versorgung zunehmende Engpässe bekommen, wäre zum Beispiel, dass sie sagen, okay, wenn es die Hausärztinnen und Hausärzte nicht mehr machen können, dann ist es so, ich muss jetzt da eine Gemeindeschwester oder ein PE in der Versorgung intronisieren, der nimmt dann Teile von der Versorgung den Hausärzten weg und kann dann die Versorgung in den Bereichen retten. Oder ich mache so wie Lauterbach, er hat diese stationäre Brille auf und sagt, okay, wenn es die Praxen nicht mehr schaffen, dann machen wir jetzt Krankenhäuser zu, machen die zu Ambulatorien, und die werden dann die Hausärzte die Medizin machen. Und das ist eben komplett der falsche Weg, weil vorhin, wie wir schon gesprochen haben, bringt das einfach dazu, dass die ambulante hausärztliche Versorgungsebene Stück für Stück verschwindet. Und dann verlieren die Patienten das, was das Wichtigste ist, eben die kontinuierliche Versorgung. Und aus diesem Druck heraus ist bei uns eben auch die Idee entstanden, okay, wir machen nicht immer nur, das wollen wir nicht und das ist nicht gut, sondern wir machen uns konstruktiv auf den Weg und sagen mal der Politik, wie wir uns im Sinne der Patienten und Patienten eine hochwertige, zukunftsfähige hausärztliche Versorgung letztendlich vorstellen. Und wir stellen uns das vor, der Überbegriff ist eben unser HEPI-Konzept, also hausärztliche Primärversorgungszentren. Jetzt muss keiner erschrecken, auch der Hausärzt und Hausärzteverband macht sich jetzt nicht auf den Weg und sagt, Versorgung findet nur noch in Zentren statt, sondern es ist so, dass unter diesem HEPI-Konzept jetzt letztendlich sich ein Teampraxisgedanke verbirgt. Und dieser Teampraxisgedanke kann auch in einer ganz normalen Einzelpraxis gelebt werden. Der Unterschied ist einfach, dass in diesem Teampraxisgedanken neue Praxisabläufe dahinterstehen. Also jetzt mal als Beispiel, in vielen Praxen ist es so, dass ich praktisch den Patienten sehe und dann in der Praxis entscheide, was wird mit dem Patienten gemacht. Also braucht er eine Impfung, kriegt er eine Diabetesberatung, braucht er eine Wundversorgung etc. Das heißt, ich als Arzt sehe erst den Patienten und entscheide dann, in welche Versorgungsebene der Patient letztendlich gebracht wird. Und in dem neuen Gedanken der Teampraxis ist es eben so, dass schon bei der Kontaktaufnahme des Patienten mit dem Hausärztebetreuteam entschieden wird, in welche Ebene der Versorgung im Rahmen des Hausärztebetreuens der Patient letztendlich sofort aufschlägt. Das heißt, wenn er eine Impfung braucht, dann geht er halt gleich in den Bereich der MFAs, die die Impfungen machen. Oder wenn er eine Wundversorgung braucht, dann geht er zur Wundtherapeutin etc. Aber der Vorteil ist, dass der Patient immer noch im Hausärztebetreuteam kontinuierlich behandelt wird. Heißt, es gibt eine Patientenakte. Ich kann jederzeit in die Behandlung des Patienten mit einbezogen werden, muss aber primär nicht mehr jeden Patienten als Erster sehen. Und das spart einfach sehr viel Arztzeit, die wir dann verwenden können für die chronisch kranken Patienten. Und trotzdem werden alle Patienten auf dem gleichen Niveau behandelt, wie es praktisch jetzt ist. Wenn man dann nochmal einen Blick auf die politische Intention wirft, dass man eben Parallelstrukturen aufbaut, dann ist es so, dass ich eine vom Arzt unabhängige, zum Beispiel Gemeindeschwester in einem Ort sitzen habe, die vielleicht kleinere Beratungsanlässe lösen kann und da Patienten auch hingehen, aber sie wird bei schweren Fällen immer an die Grenze stoßen und sagt, da komme ich jetzt nicht weiter und da muss der Arzt dran. Und dann ist es aber so, dass ich oftmals den Patienten vielleicht gar nicht mehr kenne oder gar nicht gesehen habe. Das heißt, ich fange dann wieder von null an und das sind einfach Versorgungsbrüche, die deutlich mehr ineffizient sind. Und so stellen wir uns eine Versorgung nicht vor, sondern sie muss unter dem Kontext hausärztliches Betreuteam stattfinden. Das heißt, alle Player im System, die alle gut qualifiziert sind und die total ihre Berechtigung im System haben, sollten aber eben in dieser Klammer hausärztliches Betreuteam zusammen eben für den Wohl des Patienten arbeiten an einer Patientenakte.
Also alles unter einem Dach sozusagen in der Hausarztpraxis und nicht irgendwo diffundierend durchs ganze System mit anderen Playern.
Genau.
Stichwort Happy-Konzept. Sie haben es ja gerade gesagt, am Institut für Allgemeinmedizin an der Universität Augsburg läuft eine Studie zum Happy-Konzept. Was verbirgt sich dahinter? Was wird da geforscht und wann sind erste Ergebnisse zu erwarten?
Genau, das ist letztendlich ein Forschungsprojekt, was wir mit der Uni Augsburg gestartet haben, das für 12 Monate angesetzt war. Nennt sich Interprofessionelle Hausärztliche Teampraxis der Zukunft, IHTZ. Diese Studie ist vorgeschaltet, denn wir wollen von den Ärzten und Ärzten, auch von dem Personal im ländlichen Raum wissen, wenn sie unser Happy-Konzept anschauen und sich dann überlegen, in diese Richtung zu dieser erweiterten Delegation sich weiterzuentwickeln, was brauchen sie dazu? Also was sind die Hürden, wo brauchen sie Unterstützung etc. Wir wollen also mit diesem Forschungsprojekt genau, passgenau lernen, wie wir die Praxen ermächtigen können, dass sie diese Transformationsschritte gehen und wie wir sie dabei unterstützen können.
In Vorbereitung auf diesen Podcast hat uns noch das Institut zugerufen. Man würde noch gerne mehrere Hausärztinnen und Hausärzte befragen. Also da kann man sich direkt dann an die Universität wenden. Blicken wir noch mal in die Politik. Wir haben schon gesagt, wir werden im Frühjahr wieder wählen. Dann wird es eine neue Regierung geben, voraussichtlich nach. Was erwarten Sie denn von der künftigen Gesundheitsministerin oder dem künftigen Gesundheitsminister? Welche Gesetzesvorhaben sollten er bzw. Sie möglichst schnell umsetzen?
Also die Überschrift muss einfach sein, Stärkung der ambulanten hausärztlichen Versorgung. Das ist das A und O, weil nur diese Versorgungsebene ist in die Zukunft gerichtet zum Wohle der Patienten. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird diese Ebene abgeschafft werden. Wir landen in einem komplett neuen System. Kein Mensch, glaube ich, will ein Gesundheitssystem wie zum Beispiel Amerika leben, wo es dann nur noch über Beitragsgelder geht oder den Patienten einfach Leistungen vorenthalten werden, weil die Versicherung sagt, diese übernehmen wir nicht. Wir wollen aber auch nicht in einem staatlichen System wie in England landen. Wir sehen, wenn der Staat kein Geld hat, dann liegt das Gesundheitssystem brach. Also wir haben eine große Stärke durch diese dezentralen, kleinen, eigenständigen Praxen. Die sind einfach sehr krisenresistent und machen eine sehr hochwertige Medizin. Und wir müssen diese Versorgungsebene stärken. Und deswegen ist für die neue Regierung ganz wichtig, dass sie diese jetzt auf den Weg gebrachten Inhalte, Stärkung der ambulanten hausärztlichen Versorgung, wie dieses Thema Entbudgetierung, dieses Thema Bonifizierung der HZV, der hausarztzentrierten Versorgung, des freiwilligen Primärsystems unbedingt diese Schritte weitergeht.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese Informationen und den klaren Appell an die neue Bundesregierung, insbesondere natürlich dann an die zuständige Ministerin oder den Minister. Herr Dr. Ritter, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen lieben Dank.
Das war BayernDoc, der Podcast des Bayerischen Hausärzteverbandes. Mehr über den Bayerischen Hausärzteverband auf der Homepage unter www.hausärzte-bayern.de.